Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Hab mir überlegt, so Gott gefragt, was sollen wir machen heute Morgen? Ja, weil es gibt so viel zu erzählen, und das ist ja manchmal so mein Problem, ja, dass ich habe so viele Sachen, dass ich dann gar nichts mehr weiß. Ja, dann weiß ich nicht, wo ich, ja, okay, und jetzt? Und das ist eigentlich ganz gut, weil ich denke, dass der Heilige Geist noch was Wunderbares für uns hat heute Morgen. Amen. Und ich möchte anfangen mit einem Erlebnis, was ich vor nicht allzu langer Zeit hatte. Es ist ein paar Wochen her, und wir machen als Familie, ich habe zwei Kids, ja, zwei Töchter, 11, und die andere wird jetzt nächsten Monat 8, und wir haben uns was in unserer Familientradition, ja, haben wir gesagt, wir machen einmal in der Woche einen Hauskreis als Familie. Das heißt, wir treffen uns und wir beten zusammen an, wir machen ein kleines Thema, wir gucken uns das an, wir reden miteinander, wie geht's uns, wir beten füreinander, wir hören von Gott, wir einfach so um Kultur zu prägen, ja, um unser Haus, unsere Familienkultur wirklich auch zusammen zu prägen. Und da machen wir manchmal so kleine kindliche Sachen, und ich sage euch, das Coole ist, dass ich darin manchmal ganz schön gut Gott erlebe. Ja, so wie zum Beispiel meine Frau hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt mal in den Psalm 23, der ist ja super berühmt, ja, also jeder kennt Psalm 23 gefühlt, ja, so, und sogar Menschen, die Jesus nicht kennen, haben irgendwie da schon mal was von dem guten Hirten gehört. Und dann sagen wir, okay, jetzt schließen wir die Augen, und jetzt am Anfang stellen wir uns das mal vor, und dann lassen wir uns mitnehmen vom Heiligen Geist, was er uns so zeigt, während wir diesen Psalm lesen, ja, und gehen mit auf diese Stelle, auf diese grünen Auen. Und ich hatte so ein, ne, wir machen das so, und wir schließen die Augen und wir hören so diesen Psalm, und ich sehe mich so, ich dachte erst so, Mensch, was für ein kitschiges Bild, das kann ja nur nicht der Heilige Geist sein, ist ja wohl typisch, ja, sitzt da in irgendeiner grünen Aue an einem schönen Plätscherbach mit Bergen und so weiter, Halleluja, ist ja schön, ja, aber so, und auf einmal übernahm der Geist Gottes das wirklich, ja, übernahm diese Vorstellung, die ich mir so machte mit ihm, und ich habe auf einmal schwer auszudrücken, ja, ist schwer zu erklären, das Ganze, wenn man so eine geistliche Erfahrung hat. Ich kletterte auf einmal über krasse Berge. Also die ich da im Hintergrund gesehen habe, ich kletterte über krasse Berge rüber. Also so, anders ausgedrückt, über krasse Widerstände. Ja, ich überwand ziemlich heftige Widerstände, war aber zeitgleich, während ich das machte, auf diesen grünen Auen, an diesem Bach, in der Liebe und im Frieden, total angekommen, total krampflos, total ohne Schweiß und Anstrengung. Und gleichzeitig kletterte ich da drüben diese Berge. Und diese Erfahrung, oder was mir Jesus damit sagen wollte, war, dass das der Zustand eines Christen ist. Der Zustand eines Christen ist angekommen und auf dem Weg. Ja, wir sind da, wir sind zu Hause, wir sind in ihm, und gleichzeitig sind wir in dem, der sich der Weg nennt. Das heißt, wir gehen und gehen aber und sind gleichzeitig da. Nun, es ist ein bisschen schwer zu greifen, aber es ist eigentlich der Zustand, in dem wir uns befinden. Wir sind geistlich gesehen am Ziel. Ja, es gibt eigentlich in dem Sinne, Jesus hat es vollbracht, ja, und gleichzeitig aus dieser Fülle, aus dem, was er da getan hat, aus dem, was wir empfangen haben, aus diesem vollbrachten Werk, leben wir und überwinden Hindernisse. Aber wie überwinden wir sie? Nicht im Stress, nicht in Angst, nicht in Sorge, nicht in Panik, nicht in, oh nein, was soll das werden, nicht in, ich weiß nicht, was morgen kommt, sondern in tiefem Frieden, in tiefer Ruhe, in einer Gewissheit, wir sind ja schon da, was haben wir zu verlieren, in einer Klarheit, dass uns nichts aus seiner Hand rauben kann, in einer Sicherheit, dass wir immer versorgt sind, an grünen Wiesen und stillen Bächen, total versorgt, ohne Sorge. Ja, und das ist Psalm 23. Und dann hatte ich so ein, dass der Heilige Geist zu mir spricht, das ist nicht der einzige Berg, da kommen noch ein paar. Weil manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so Herausforderungen, und heute in den Tagen vielleicht mehr als sonst, ich weiß es nicht, was in deinem Leben los ist, aber es gibt so einige Herausforderungen. Und manchmal scheint es so, als ob die Herausforderungen sich aussuchen, dass sie sich eine bestimmte Zeit nehmen und in dieser Zeit ganz viel hintereinander kommen. Kennt das jemand? Ja, wo du so denkst, so komm, eine heftige Sache, und dann bist du gerade so, diese heftige Sache, oh, es wird langsam besser, danke Jesus, ne? Und dann so innerlich so, naja, das ist jetzt erstmal wieder eine lange Zeit, erstmal Ruhe, und kaum, das ist noch nicht mal ganz vorbei. Wumm, knallt das nächste Ding rein. Ja, und du denkst, du hast so im Kopf diese Sachen so, ich halt das, wie soll ich das schaffen? Noch ein sowas und ich weiß. Und dann der Heilige Geist auf einmal, ehrlich? Ja, flüstert auf einmal in dein Herz so und du merkst auf einmal, du redest Blödsinn. Du redest aus deiner eigenen Perspektive. Wenn Gott dir was zutraut, dann ist das, was er dir zutraut, immer auch möglich mit ihm. Amen. Es ist immer, du bist immer in der Lage, das zu tun, was er dir zutraut, weil er nie mehr als das dir zutraut, als was möglich ist. Aber wir denken oft, wir schaffen das nicht, das geht nicht. Das, ne? Wenn jetzt nochmal so ein Ding kommt, dann bin ich aber im Eimer und boom, kommt so ein Ding. Und es ist noch dreimal so krass, wie du dachtest. Und trotzdem, wenn unser Blick auf die stillen und grünen, auf die grüne Aue und das stille Wasser gerichtet ist, auf die Fülle in Christus, auf das, was wir alles in ihm haben, dass wir ausgerüstet sind, dass wir in der Lage sind, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass alles, was nötig ist, zur Verfügung steht in ihm und dass wir mehr als Überwinder sind durch seine Liebe und dass wir einfach Glaubensmenschen sind, ja, die sich nicht fürchten, die rennen nicht von Konflikten weg, die rennen zu Konflikten hin. Wir sind Krieger, wir sind Menschen, die Sachen überwinden. Wir sind keine Jammerlappen. Seid ihr eigentlich da heute Morgen? Das ist so, hinter Masken kann man das immer so ein bisschen schwer, da siehst du nur solche Augen, die dich so anstarren. So, also, hören die mir zu? Eingefroren von der Herrlichkeit. Na okay. Und das ist eigentlich ein Paradoxon. Ja? Also wir sind auf dieser Erde mit einem Haufen Schwierigkeiten konfrontiert und lass mich mal was sagen, es ist die Natur der Sache. Das ist die Natur der Sache, dass wir von einer anderen Welt kommen und deswegen in Konfrontation mit dieser Welt sind. Wenn du nicht in Konfrontation mit dieser Welt bist, rennst du wahrscheinlich mit ihr in dieselbe Richtung. Ja, also es gibt ein Spannungsfeld, richtig? Und das Komische ist, mittendrin können wir voller Frieden, voller Ruhe, voller Kraft, voller Grinsen, ja, voller Hoffnung, voller Möglichkeiten und sind nicht gestresst, nicht kaputt, nicht zerstört. Ich sag dir was, Stress, also im Sinne von sich beeilen müssen und hoffen, dass man es schafft, all das ist nicht Gott. All das ist nicht Gott. Jemand sagte mal, hurry, also beeilen, sich beeilen müssen die ganze Zeit, ist nicht vom Teufel, ist der Teufel. Mein Bibelschullehrer damals, er meinte, ein Mann Gottes ist nie gestresst, er beeilt sich nicht. Ich sage, was meint er damit? Und irgendwann habe ich verstanden, ich kann schnell mich bewegen. Ich kann dem Bus, den ich vielleicht verpasse, schnell hinterherrennen, aber ob mein Herz dabei gestresst ist, ist eine andere Frage. Und ich glaube, wir dürfen lernen, an diesen Ort der Ruhe zu kommen, an diesen Ort der Entspannung, an diesen Ort des Loslassens, an diesen Ort des, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Was heißt das? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Was heißt das? Dir wird nichts mangeln, wenn der Herr dein Hirte ist. Wenn der Herr dein Hirte ist. Aber hier ist der Punkt. Wenn der Hirte nicht dein Herr ist, dann zählt das nicht. Der Herr muss dein Hirte sein. Der Hirte muss dein Herr sein. Sonst kann er dich nicht leiten. Und dann wird dir nichts mangeln. Nichts wird fehlen. Nun, was sagt dein Hirte dir? Dein Hirte sagt dir in so einer Zeit, in der wir leben wie diesen und in jeder anderen Zeit, dass du dich nicht sorgen darfst. Er sagt dir, schmeiß deine Sorgen auf den Herrn. Er sagt, arbeite nicht im Schweiße deines Angesichts, aber das ist der Fluch, von dem ich dich befreit habe. Arbeite durch die Gnade Gottes, durch den Segen Gottes, weil du bist gesegnet. Du wirst nicht gesegnet, du bist gesegnet. Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Nichts wird dir fehlen für den Weg, den Gott für dich eingeschlagen hat, den Gott für dich hat. Er lagert dich auf grünen Auen, er führt dich zu stillen Wassern, er erquickt deine Seele, er leitet dich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und jetzt kommt's, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Siehst du, und eine Sache ist mir ein bisschen, ich dachte mir so, oh Mann, das ist heftig. Das ist eigentlich echt heftig. Ich weiß, es ist nur ein Schatten, okay? Es ist der Todesschatten, es ist nicht der Tod. Du wandelst, du gehst da durch. Aber eine Sache ist klar, wenn der Herr dein Hirte ist, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, dann hat der Hirte dich durch dieses Tal geführt. Mann, seid ihr still heute Morgen. Aber wisst ihr was? Das ist aber keine gute Nachricht. So wie der führt mich durch das Tal. Ja, genau, er führt dich durch das Tal. Nicht damit du dort wohnst, nicht damit du dort ein Haus baust, sondern damit du durchgehst. Und wenn wir das Herz Gottes verstehen von seiner Perspektive her, von seiner Mitarbeit mit uns zusammen, von seinem Ziel, das er hat mit uns als Menschen, dann verstehen wir das Ziel des Todesschattens. Wir verstehen, warum uns der gute Hirte durch das Tal des Todesschattens führt. Warum? Damit du versucht wirst und geprüft wirst und herausgefordert? Nein! Nicht, sondern damit du das Tränental zu einem Quellort machst. Damit du das, was tot wie tot riecht, mit dem Leben durchdringst, weil das ist der Auftrag, den er, der Herr seiner Gemeinde gegeben hat, mit der, wo er mit uns zusammenarbeitet. Das ist, was er möchte. Ja, er könnte ohne uns, aber er will nicht ohne uns. Er hat sich entschieden. Er geht mit uns. Und das heißt, wenn wir durch eine Situation durchgehen, die wie ein Todesschatten aussieht oder im Psalm 84 ein Tränental, dann nur mit einem einzigen Ziel, nämlich damit du das Tränental zu einem Quellort machst, zu einem Ort des Lichts, damit das der Todesschatten das Licht Christi erfährt, der Christus, der in dir wohnt. Deswegen leitet dich der Heilige Geist durch Täler des Todesschattens. Nicht, damit du irgendwas ertragen musst und ich ertrage Leid für den Herrn. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du sein Königreich, seine Perspektive, Himmel auf Erden in dieses Todestal hineinbringst und dadurch das Todestal veränderst, nämlich zu einem Quellort. Zu einem Ort der Quelle, einem Ort des Lebens, einem Ort des Lichts, einem Ort wie Himmel auf Erden. Das ist das Herz des Vaters. Das ist, warum er sich durchleitet. Und wenn er dich durchleitet, dann heißt es, dass du es schaffst. Das bedeutet, du bist in der Lage, darin, wo du gerade bist. Und ich spreche zu irgendjemandem, auch wenn sich hier keiner regt gerade. Aber wenn irgendjemand wird berührt hier in seinem Herzen und ich will dir zusprechen und dir sagen, das, wo du gerade durchgehst, du wirst es schaffen und du kommst da durch. Ja, weil du, wenn du auf Jesus schaust, verstehst, dass wenn er dich reinleitet, dann leitet er dich auch durch und dann hat er dir auch gegeben, was du brauchst da drinnen. Dann kletterst du diese Berge im Hintergrund und sitzt gleichzeitig mit einem guten Hirten in der vollen Versorgung, weil dir kein Mangel ist, weil da nichts ist, was dir fehlt. Du hast alles, was es braucht. Vertraue dem guten Hirten. Vertraue dem, was er zur Verfügung stellt. Schau auf ihn und komm zur Ruhe. Und das, ihr Lieben, ist etwas, das müssen wir unbedingt lernen. Und da knüpfe ich so ein bisschen an Freitagabend, ja, dass wir dieses zur Ruhe kommen. Ich meine, weil wir wissen doch, wie das läuft, oder? Wir kennen es ja alle, ja? Die Nachrichten kommen, die Situationen kommen, die schlechten Nachrichten kommen. Und was passiert als nächstes? Wie kann ich das lösen? Wie kann ich das lösen? Wie kann ich das lösen? Oh, lass mich mal, wen kann ich anrufen? Wer hat Geld? Welche Freunde habe ich, die Geld haben? Oh, okay, weil ne, ich muss eine Rechnung bezahlen, wo ein bisschen. Oh, versteht ihr, was ich meine? Wer sind meine Freunde? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Und so, wir sind sofort im Lösungsmodus. Sofort. Vielleicht ist das auch eine gute deutsche Sache, so, keine Ahnung. Oder Bündnersache vielleicht, keine Ahnung. Ja, so, ihr seid ja alles so fitte Leute. Ja, ich bin ganz beeindruckt von euch. Ja, Handwerker und Baumeister und was weiß ich, was alles. Ich bin völlig geplättet, ich kann gar nichts. Ja, ich habe Predigerhände, guck mal, wie klein die sind. Ja, alles, also ich muss für alles muss ich glauben. Ja, ich muss für alles für Kohle glauben, damit die für mich irgendwas bauen. Weil ich kann überhaupt nichts, ja, außer reden. Labern kann ich, okay, das ist okay, egal. Ist ja so, ich bin echt beeindruckt von euch Leuten, aber ich kenne mittlerweile, komme rum ein bisschen und so weiter und etwas ist in uns Menschen, dass wir so oft unsere Probleme erstmal direkt lösen wollen. Wir haben das gelernt. Ja, ein guter Deutscher, der greift an, okay, der reißt es an sich und er findet eine Lösung und das ist ja auch erstmal gar nicht schlecht, aber es ist ein Problem, wenn es selbstfokussiert ohne Gott getan wird. Und dann rennen wir oftmals gegen die Wand, oder? Dann rennen wir mit dem Kopf gegen Boing und dann denken wir, okay, dann reißt die Wand halt ein. Aber irgendwann kippen wir doch um. Und irgendwann wird es zu viel. Und irgendwann kommt die Volkskrankheit rein. Damals haben sie gesagt, die Volkskrankheit ist Rückenschmerzen. Aber soll ich sagen, was die Volkskrankheit ist? Es ist Stress. Die Volkskrankheit ist Stress. Es ist Ruhelosigkeit. Es ist nicht zur Ruhe kommen können. Es ist Ratter, 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 Ratter. Und wenn dann mal Stille kommt, halten wir die gar nicht aus. Wenn dann mal was kommt, wo wir zur Ruhe kommen, ja, dann werden wir krank im Urlaub. Warum? Weil der Körper so auf 190 die ganze Zeit ging und dann kommt gar nicht klar mit der Ruhe. Ja, fahren wir in Urlaub, endlich Ruhe, werden krank. Warum? Weil der Körper nicht gewohnt ist, nichts zu tun. Und was will ich damit sagen? Ich fahre nicht in Urlaub? Genau, arbeite weiter. Das ist nicht, was ich sagen will, sondern Der Herr ist mein Hirte. Wisst ihr, was das heißt? Das bedeutet, der Hirte muss mein Herr sein. Wenn er nicht mein Herr ist, wie soll ich erwarten, dass seine gute Herrschaft und seine guten Wege in meinem Leben funktionieren? Und wenn der gute Hirte sagt, komm mit mir an stille Wasser und grüne Auen, komm mit mir zur Ruhe, ich habe ein Werk vollbracht, ich habe die Werke für dich vorbereitet vor Grundlegung der Welt, hör auf, dich zu stressen, als ob es alles von dir abhängen würde. Seht ihr, das ist doch der ganze Punkt, wir nehmen uns viel zu ernst manchmal. Wir sind die Retter der Welt. Nein, er ist der Retter der Welt. Unser Job ist, treu zu sein in dem, was er uns gegeben hat. Nichts mehr. Zufrieden zu sein mit dem, was er uns gegeben hat. Das ist ein Wort, das darf man gar nicht predigen heutzutage. Zufrieden wie zufrieden. Mehr, größer, schneller. Und weißt du, das ist eine Ruhe, die einkehrt in dein Herz, wenn der Hirte dich leitet, weil du weißt, er führt dich gut. Er führt dich gesund, er lagert dich, er erquickt deine Seele. Und du bist gleichzeitig am Überwinden dieser Berge und gleichzeitig ruhst du an seinem Herz und bist angekommen, bist zu Hause, bist da. Hier wird nichts mangeln. Es ist so, weiß ich warum, so, ne? Also mich begeistert das, vielleicht predige ich ja nur für mich, keine Ahnung, aber wenn dir nichts mangelt, ich meine, was ist denn das für ein Leben? Ja, dir wird nichts mangeln, außer es gibt gerade eine Pandemie oder Plandemie oder wie immer du sie nennen willst. es ist egal was, außer gerade gibt es eine Krise, außer gerade du wurdest entlassen, außer gerade auf dem Konto gibt es nicht ganz so viel Geld wie sonst. Nein, sondern der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Nee, nun lass uns mangeln nicht falsch verstehen. Wenn wir das im menschlichen Intellekt verstehen, nichts mangeln, dann denken wir, ja, wir haben immer unsere fetten Häuser, Autos, Inseln, Flugzeuge, keine Ahnung, ja. So, das ist aber nicht damit gemeint, sondern dir wird nichts mangeln, bedeutet, du bist hier drinnen immer voll. Dir fehlt hier drinnen nichts für dein Glück. Du hast immer eine Perspektive der Hoffnung und du hast für das, was heute dran ist, immer genug. Deswegen sagt Jesus doch, sorg dich nicht um morgen, oder? Der morgige Tag wird schon genug Stress haben. Deswegen, sorg dich nicht um morgen. Und wenn morgen kommt, zählt dasselbe wieder. Olli hat mir das erst erzählt. Da ist irgendwie so ein Campingplatz. Morgen gibt's Freibier. Das Schild stand den ganzen Tag da. Morgen wieder. Morgen steht das Schild wieder da. Morgen gibt's Freibier. Egal. Aber das ist so ähnlich. Sorg dich nicht um morgen. Morgen kannst du dich sorgen. Okay? Morgen hast du Erlaubnis. Aber morgen steht dasselbe wieder da. Morgen steht wieder da. Sorg dich nicht. Morgen kannst du es machen. Morgen geht, ja, aber heute nicht. Und das ist eine Wichtigkeit, sich diesen Mangelmentalität, seht ihr, das ist einer meiner Ziele überhaupt so, in meinem ganzen auch Dienst und so weiter. Ich möchte die Mangelmentalität aus uns Christen rauskriegen. Und das bedeutet nicht, oh Konrad, bist du ein Wohlstandsprediger? Ja, klar bin ich ein Wohlstandsprediger. Was hast du denn gedacht? Ich bin mit Jesus in einen wohligen Stand versetzt. Das ist doch der Hammer. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Ich meine, was ist denn daran nicht wohlig? Ich habe ewiges Leben. Ich habe Vergebung meiner Sünden. Ich komme nicht ins Gericht. Ich bin, ich bin sowas von wohlstandsorientiert. Das ist der Hammer. Ich habe den dicksten Wohlstand, den es überhaupt gibt. Ja, ich habe ewiges Leben. Ich habe keine Angst vorm Tod. Ich werde versorgt. Ich habe Gott als meinen Vater. Darüber schon mal nachgedacht. Oh, den Schöpfer von Himmel und Erde, der gesprochen hat, ist entstanden. Das Universum breitet sich immer noch aus. Alles von meinem Papa. Und da soll ich Angst haben? Da sollst du mir mein Leben versauen? Da sollen die Widrigkeiten der Zeit mich dazu bringen, dass ich eingeschnappt in der Ecke sitze und Frust schiebe und auf Rache poche? Nicht mit mir, nicht heute. Heute ist zu gut. Heute keine Sorgen. Und dann sagen, ja, aber das ist verantwortungslos, Konrad. Du musst dich doch kümmern, ja. Du musst doch was machen, ja. So, bewegst du dich nicht, bewegt Gott sich auch nicht, richtig? So, das ist so, ja, okay, ich verstehe, was da dahinter steht. Ist ja nicht so, dass ich faul auf dem Sofa rumliege. Aber der Punkt ist, aus welcher Quelle, aus welchem Antrieb, aus welcher Motivation tue ich, was ich tue? Und wenn die Motivation Furcht ist, wenn die Motivation Angst vor Mangel ist, dann ist es nicht Glauben. Und alles, was nicht Glauben ist, Ich danke Gott immer, dass ich bei solchen Versen immer lachen muss, ja, weil sonst sind die einfach heftig. Also ein bisschen Lachgas für dich, ja, weil alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also ist deine Anstrengung aus Furcht, die sich so verantwortlich anfühlt, Selbstgerechtigkeit. Da muss ich nochmal grinsen dazu. es ist wahr. Es ist hart, aber herzlich, okay? Es tut weh, aber es ist Realität. Und je eher wir das ablegen, umso schneller werden wir glücklich und kriegen die typischen Stresskrankheiten nicht mehr, die unsere Zeit nämlich so prägt. Und ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse es, dass so viele Menschen in Burnout, in Angstzuständen, in Panikattacken, ja, in diesen ganzen, es wird schon ganz normal, ja, es wird normal, dass man das mal hatte. Wenn du es noch nicht hattest, dann gehörst du fast nicht dazu. Ja, warum sind die Psychiater am Überlaufen? Jetzt nicht nur wegen der Pandemie oder was wir da gerade haben, ja, sondern es ist einfach generell, schon hat sich davor schon alles, wir sind getrieben statt geleitet. Nun, ihr vielleicht nicht, und ich hör bitte mein Herz, will niemanden hier irgendwie klatschen, bin ich hier, um euch zu maßregeln oder sowas, überhaupt nicht, sondern das Angebot ist, die Fähigkeit, die Möglichkeit ist, dass der Heilige Geist uns auf ein Level holt, auf ein Level des Geistes. Die Bibel sagt, die Gesinnung in Römer 8, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Das bedeutet, wenn nicht Leben und Frieden durch mein Denken produziert wird, ist es nicht der Sinn Christi. Dann ist es nicht, was Christus denkt. Wenn Stress, Sorge, Panik produziert werden, ist es nicht der Sinn Christi. Und wir alle haben den Sinn Christi. 1. Korinther 2, kannst du nachlesen. Wir haben das Denken Gottes. Und wir haben aber auch eine Fähigkeit, nicht so zu denken. Und wir haben auch die Fähigkeit, darüber Autorität zu nehmen. Wir sind keine Opfer unserer Gedanken. Wir können Stopp sagen. Wir können die Lügen ersetzen mit der Wahrheit. Wir können das. Wir haben Vollmacht über das, was wir denken. Aber es muss uns manchmal bewusst werden. Und hier gebe ich dir einen kleinen Tipp, wie es dir bewusst wird. Wenn das Resultat deines Denkens Stress und Panik und Sorge ist, ist es nicht Gottes Denken. Es ist nicht Gottes Denken, egal wie die Situation aussieht, egal wie dramatisch die Situation aussieht. Und es ist echt fast ein bisschen, da frage ich mich, ob ich das sagen kann, aber es funktioniert in einem Maß, das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich, wo Situationen kommen und es kommt einfach dieser Stress nicht hoch. Der kommt nicht. Was soll ich machen? Herr Jesus, es ist in deiner Hand. Zuerst einmal. Und manchmal, manchmal muss man so sofort eine Entscheidung treffen. Ja, das gibt's manchmal in bestimmten Situationen. Hast du keine Zeit. Ich gehe erstmal nach Hause, muss erstmal beten. Ja, das geht dann nicht. Aber du kannst innerlich, Jesus, da ist das. Ich geb's dir. Und dann, wenn du diesen Ort des Friedens in deinem Herzen spürst, dann sagt die Bibel nicht umsonst, der Friede Gottes sei euer was? Euer Kampfrichter. Er sei der, der euch leitet. Der Friede Gottes, Frieden ist eine Frucht des Glaubens. Wenn ich glaube, komme ich zur Ruhe. Seht ihr, manche denken, Glauben ist anstrengend. Glauben ist, das ist nicht Glauben, das ist Stress. Glauben ist, ich komme zur Ruhe, weil ich glaube. Ich vertraue, ich komme an und daraus entsteht Frieden. Und die Bibel spricht von einem Frieden, Christus, der Friedefürst, der Friede, der höher ist als unsere Vernunft. Dieser Friede ist nicht logisch. Dieser Friede ist nicht, oh, jetzt habe ich genug Freunde. Und jetzt habe ich genug Geld auf dem Konto. Ja, jetzt kriegen wir das hin. Oh, der Arzt hat mir gesagt, das ist nicht so schlimm. Na, jetzt habe ich Frieden. Es ist okay, es ist nicht schlimm, dass das uns Ruhe gibt. Ja, aber Fakt ist, was, wenn der Arzt es nicht sagt? Was, wenn das Konto nicht stimmt? Was, wenn die Situation doch schlecht aussieht im Natürlichen? Bist du dann immer noch in der Lage, in diesen Frieden einzukehren? Du musst sogar. Siehst du, das ist das. Ich meine, du darfst. Du musst natürlich nicht. Du kannst auch weiter Stress haben. Ja? Aber der Punkt ist, die Möglichkeit besteht, als ein Christ über den Umständen zu leben. Das ist meine Botschaft. Wenn der Herr mein Hirte ist, kann ich über den Umständen leben. Und dann bereitet er mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hätte, ist das nicht der Hammer? Das ist schon wieder diese Diskrepanz. Das ist schon wieder diese, du kletterst den Berg und sitzt an der Wiese und chillst. Ja, es ist ein und dasselbe. Verstehen wir das? Ein und dasselbe. Es ist vollbracht. Du sitzt im vollbrachten Werk des Herrn. Ja, du bist schon zu Hause. Du bist angekommen. Gleichzeitig bist du auf dem Weg und erkennst und entdeckst und überwindest und bringst das Königreich Gottes in Kraft. Und das ist genau dasselbe. Du hast einen Tisch. Ich sage seit ein paar Jahren immer wieder, die Gemeinde muss lernen zu feiern. Mitten im Angesicht ihrer Feinde. Nicht, oh, wenn wir den besiegt haben, dann können wir feiern. Nein, feiere jetzt. Weil dein Jetzt-Feiern offenbart deine Offenbarung über den Sieg, den Christus schon erreicht hat, nicht erreichen wird. Wir leben nicht für Sieg, wir leben von Sieg. Halleluja! Es ist eine Realität, ja. Das ist, wir seht ihr, gestern habe ich gesagt, wir müssen lernen, aus seiner Vergangenheit zu leben. Wir hatten vor kurzem Ostern, alle posten, es ist vollbracht. Und wir wissen gar nicht, was alles vollbracht wurde. Es ist vollbracht und leben trotzdem, als ob nichts vollbracht wurde. Wie kann das denn sein? Was ist denn alles vollbracht? Deine Sünden vergeben, ja? Das ist alles abgewaschen. Du bist kein Sünder mehr. Du bist geheiligt, Gerechte. Der Gott selbst, Christus selber wohnt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du trägst seine Gegenwart. Es ist vollbracht. Es ist alles da. Es fehlt nichts. Du bist gesegnet. Oh Herr, gib mir mehr Segen. Wie soll das gehen? Wie soll er dir mehr geben von dem, was er dir schon gegeben hat? Herr, gib mir mehr Liebe. Die Menschen, die sind so schlimm, ich ertrage sie kaum, gib mir mehr Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Mehr geht nicht. Das einzige legale Gebet im Grunde, wenn man so will, was geht, ist: Herr, öffne die Augen meines Herzens, damit ich sehe. Damit ich sehe, was der Geist Gottes, ja, oder durch den Geist Gottes, was mir Gott geschenkt hat, nicht was er mir schenken wird. Weil der Punkt ist, du sitzt in der Fülle des Himmels, gerade jetzt. Das ist der Punkt. Nun, es ändert alles in unserer Perspektive. Es geht alles um die Änderung unserer Sicht. Weil wenn die Sicht sich ändert, ändert sich, wie wir mit der Situation umgehen. Gott ändert fast nie die Situation zuerst. Er ändert immer zuerst uns. Er ändert unsere Perspektive, unsere Sicht. Oh. Seid ihr da? Ich liebe euch, okay? Total. Es ist mir so ein, ich habe so ein Verlangen in meinem Herzen für siegreiche Christen. Ich habe so ein Brennen in meinem Herzen, dass wir stark sind. Stabil, Alter. Stabil, ja, dass wir nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre und heute geht's mir so und morgen so und passt euch und so weiter, und sondern dass wir im Wort gegründet, in der Liebe gegründet, gewurzelt und gegründet in Liebe sind. In der Liebe Gottes, in seiner Annahme, in seinem Yes, in seinem Ja und Amen in unserem Leben, und wir aus diesem Wert leben und deswegen uns nicht sorgen und stressen und schwitzen und anstrengen und uns dann noch toll fühlen, weil wir so geschwitzt haben. Und das dann anderen auch auflegen. Ja, wenn du dich mehr anstrengst wie ich, dann kriegst du es auch hin. Und ich sage, die Antwort ist, des Evangeliums ist nicht mehr anstrengend. Die Antwort ist mehr das vollbrachte Werk vom Kreuz sehen, seine Anstrengung sehen, sein Schwitzen sehen, sein Blut sehen, sein Leib sehen, der an diesem Kreuz hingerichtet wurde für unsere Schuld. Das mehr sehen und daraus leben, dass der Heilige Geist freigesetzt wurde, dass Christus in uns wohnt. Wow. Es ist ein Tisch im Angesicht meiner Feinde, weil ich liebe diesen Satz. Weißt du, ich habe eigentlich sowas nicht sehr viel, aber heute fallen mir die Sachen ein, deswegen sage ich sie euch. Aber da hatte ich auch so, da habe ich das gelesen und auf einmal hatte ich so eine klitzekleine Vision, so ein kleines Visionchen, ja, so, so ganz kurz. Und dann saß ich an diesem Tisch, und ein reich gedeckter Tisch, ne, und Jesus sitzt an dem Tisch mir gegenüber. Und ich sehe, dass hinter seinem Rücken ist ein Riesentumult. Da ist eine feindliche Armee. Da ist richtig heftig was los. Und ich will immer da hingucken, ja, weil das ist ja, ne, wenn der Feind, dann, wo ist, und immer wenn ich da hingucken will, dann ist Jesus' Gesicht so. Und immer, ich wollte immer da hingucken, was macht der Feind, was macht der Feind? Und Jesus immer, hey, hey. Und das war so cool, weil das ist dieses Feiern. Leute, wir haben einen Grund zu feiern. Wir haben einen Grund zu jubeln. Nein, ja, lies mal. Nein, Konrad, lies mal die Nachrichten. Wie kannst du das sagen? Ja, genau deswegen musst du jubeln, weil sonst haben wir doch denselben Geist wie die Welt. Dann machen wir doch keinen Unterschied, oder? Und unser Unterschied, ganz ehrlich, ist nicht, damit wir noch gesegneter sind im Sinne von, wir haben noch mehr Kram. Das ist doch nicht, guck mal, wenn du Christ wirst, dann wirst du auch immer Geld haben, dann wirst du auch. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn deine Segnung besteht hauptsächlich darin, dass du hier drinne ganz bist. Fröhlich bist, eine Perspektive der Hoffnung hast, dass wenn etwas gegen dich kommt, es dich nicht umhaut, du sagst, ey, ja, okay, ist nicht schön, ja, ausgesucht habe ich es mir auch nicht, aber der, den ich kenne, der führt mich da durch und zwar siegreich und die Situation wird mir sogar noch dienen. Ja, ich werde die Riesen fressen wie Brot, pass mal auf. Ja, es wird ein, diese Dunkelheit, durch die wir gerade gehen, ich lasse das Licht Christi scheinen dadurch. Jesus, gebrauche mich in dieser Dunkelheit. Nicht, wie komme ich hier durch, damit ich nicht Schaden nehme oder möglichst gering, sondern Herr, wie kann ich möglichst viele anderen mitnehmen, damit dieses Licht, was in mir wohnt, auch da draußen sichtbar wird. Es ist eine, könnt ihr mir folgen? Seid ihr da? Ja, das ist eine ganz andere Perspektive des Lebens. Es ist nicht diese Mangelperspektive. Übrigens zieht sich das durch die ganzen Tage, die wir jetzt zusammen waren, durch. Wenn du dann mal ein bisschen so diese Linie des Geistes, die er da drin nimmt, so nachvollziehst, dann ist es immer dasselbe. So, wir sind nicht diese Opfer, die da sitzen und nicht wissen und wie sollen und so weiter, sondern wir haben von Gott Fähigkeiten bekommen. Wir haben einen Hirten, der uns durchführt. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Mittendrinne. Ja, wo fließt denn der Becher über? Na, im Todestalschatten. Wo denn sonst? Für wen ist es denn? Für wen ist denn der Überfluss? Damit wir allen sagen können, wie viel Überfluss wir haben? Oder damit wir was abgeben können? Damit wir weiter austeilen können. Natürlich, damit wir austeilen. Mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen. Alle Tage meines Lebens folgen mir Güte und Gnade. Nun seht ihr wie das hier genannt ist, ist so erstaunlich. Er führt dich. Das heißt, er geht voran, richtig? Er führt dich in der Fülle, ohne Mangel, führt er dich mit überfließenden Becher und er tröstet dich in allen Situationen und so weiter, seine Zeugnisse trösten dich und das alles. Und du gehst durch ein Tränental durch und was folgt dir? Güte und Gnade. Kannst du erkennen, was hier passiert? Kannst du es sehen? Ja, wofür die Güte und Gnade? Was passiert, wenn du dann aus diesem Todesschatten rausgehst? Güte und Gnade. Etwas hat sich verändert. In deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Kindern. Deine Arbeitsstelle. Etwas ist anders. Etwas ist anders. Ich lese euch das mal kurz nochmal vor. Ich hatte ganz andere Schriftstellen geplant, aber egal. Aus Psalm 84 habe ich vorhin schon mal angesprochen. Aber ist das gut? Seid ihr ermutigt? Oder habe ich euch zu doll geschlagen? Hier, pass auf. Glücklich, Vers 5 ist das, Psalm 84, Vers 5. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Glücklich der Mensch, dessen Stärke in Gott ist. Nicht in sich selbst, in Gott ist. Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind, sie gehen durch das Tränental, und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Siehst du, der Punkt ist manchmal, dass die Tränentäler auch unsere Herzen stärken, wenn wir die richtige Perspektive darauf haben. Seht ihr, ich weiß nicht, wie es euch hier geht, aber wir bemerken, dass Krisen nicht unbedingt was bewirken, sondern auch was offenbaren. Ja? Sie offenbaren Zustände, die vorher nicht sichtbar waren. Das ist eine gute Chance manchmal. Ja, es ist eine gute Möglichkeit. Und wenn wir unsere Herzen richtig präsentieren vor Gott und sagen, Herr, das macht mich nicht bitter, sondern besser. Amen. Das formt mich, das dient mir, das macht etwas, wo dein Leben durch mich mehr sichtbar wird. Wenn das die Entscheidung ist mittendrin, dann passiert was. Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Gott, meine Kraft kommt aus dir, meine Stärke kommt aus dir. Du bist die Kraft, die ich brauche für diese Umstände. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Glauben zu Glauben. Sie marschieren, sie gehen, sie sind stark in Christus, nicht in sich selbst, nicht in ihrer eigenen Kraft. Sie werfen ihre Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt für sie. Sie wissen, dass das, was sie nicht selber tragen können, das trägt er durch sie. Schon mal überlegt, was ein Joch bedeutet? Und Jesus sagt, all ihr mühselig und beladenen, kommt zu mir. Es ist witzig, dass man das manchmal, ne, man predigt das, all die mühselig und beladenen, kommt zu mir. Und manchmal denkt man so, dass leider muss man das viel auch zu uns Christen sprechen. wo das immer als evangelistisches Tool genutzt wird. Ihr mühseligen Plan, kommt zu mir. Und dann denkst du so, wir brauchen das. Ja? Wir brauchen das. Kommt her zu mir. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht. Richtig? Nun, was ist ein Joch? Ein Joch ist was zusammengejochtes. Ja? Und normalerweise, und das ist, hiermit komme ich dann gleich zum Ende. Okay, ich weiß, Sonntagmorgen, kein Stress, halt noch ein bisschen durch. Denk noch nicht an Essen. Oh, das war schlecht. Noch gibt's geistliche Nahrung, okay? Seid ihr noch da? Okay, wir sind auf der Zielgerade. Aber das ist richtig, das würde ich noch richtig segnen. Ich verspreche es dir. Also nee, ich verspreche es dir nicht, aber wenn du willst. Ist ein Joch, normalerweise jocht man zum Beispiel Rinder oder Stiere oder was immer, von ungefähr gleicher Stärke zusammen, damit die sich nicht gegenseitig irgendwie, ne, so die müssen ungefähr gleich stark sein, damit sie gut ziehen können. Und bei Jesus ist es ja ein bisschen komisch, wenn wir mit ihm unter einem Joch sind. Ja? Kennt ihr die Witze von Elefant und Maus? Kennt jemand, hat mein Vater mir früher mal erzählt, ja, geht Elefant und Maus gehen über die Hängebrücke. Die Hängebrücke ist voll am Schwanken. Und die Maus zum Elefant. Ne, Elefant, wir bringen die Brücke zum Schwanken. Und das ist gejocht, zusammengejocht zu sein mit Christus. Ja, ich habe immer so ein Bild da drin. Ja, wenn Jesus trägt ein Joch und ich trage auch ein Joch und ich bin wahrscheinlich so und Jesus ist so und eigentlich hänge ich in der Luft und schrampel nur mit den Beinen. Ja, und ich sage so, ist, boah, wir tragen krasses Joch zusammen. Ne? Das ist ganz schön heavy, das Ganze. Und er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Richtig? Das ist, was er sagt. Lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch. Es ist sanft und es ist leicht und es ist nicht hart. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht, was sich zerstört. Es ist, was trägt. Und Demut bedeutet, und hier kommt eine kleine Verknüpfung. Demut bedeutet, sich nicht zu sorgen. Demut bedeutet, sich nicht zu sorgen. Sich Sorgen, ich meine, ich habe nicht so viel Zeit, deswegen lass mich klar sein, okay? Ich kann nicht drum herum reden. Sich Sorgen ist Stolz. Sich Sorgen ist eigene Kraft. Sich Sorgen ist, sich zu überlegen, was der Feind tun kann. Sich Sorgen ist, Energie reinstecken in das, was ich anscheinend nicht schaffe. Wie wär's, wenn ich die Energie, die ich in Sorgen reinstecke, weil es ist ein Haufen Energie, richtig? Sehr viel Kraft, was das vom Körper fordert. Sehr viel Energie, mental, ja, auch physisch, sehr viel Energie, die man braucht. Ja, es zieht, sag mal, Sorgen oder auch Ärger, so ziehen eine Minute Ärger und Sorgen ziehen dem Körper Energie für mehrere Stunden. Deswegen sind Menschen, die sich viel ärgern und viel Sorgen, oft sehr müde. Ja, weil es einfach zieht Energie. Du bist nicht dafür gemacht, das die ganze Zeit zu tun. Und was, wenn wir diese Sorgen wirklich weggeben können? Was, wenn wir sie wegschmeißen können? Wenn wir sie auf Jesus, weil wir sind zusammengejocht mit ihm und er sagt, lerne von mir, denn ich bin demütig. Der Demütige wirft die Sorgen auf den Herrn, denn der Herr ist besorgt für ihn. Das ist, der Punkt ist, Gnade, ja, weil den Demütigen gibt er ja Gnade, richtig? Ja, kennt ihr, also ich weiß, ich bin gerade ein bisschen schnell, wenn es hier oben nicht klingt, egal, empfang mit dem Herzen, okay? Dem Demütigen gibt der Herr Gnade, dem Stolzen widersteht er, richtig? Das ist die Schrift. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und was ist Gnade? Gnade ist Befähigung. Gnade ist, Gott befähigt dich zu tun, was er von dir möchte. Also nicht Stress. Dem Demütigen gibt er Gnade, ja, dem Stolzen widersteht er. Also ich meine, wenn der Teufel dir widersteht, ist eine Sache. Wenn Gott dir widersteht, hast du wirklich das Problem. Ja, das ist echt eine doofe Situation. Ja? Also sollten wir alles irgendwie erdenklich, wie wir irgendwie es checken, verstehen, tun, um nicht in Stolz zu verfallen. Und Stolz ist auf eigene Kraft vertrauen. Weil es Gott aus der Gleichung nimmt und sagt, ich muss das schaffen. Ich muss das hinkriegen. Es ist das Gegenteil von nicht Sorgen. Es ist Sorgen. Sorgen sind Stolz. Sorgen sind Sünde. Deswegen ist die Bibel da übrigens auch so krass, es gibt ja nicht nur eine Stelle. Philipper 4, 6 und 7, 1. Petrus 5, 6 und 7 und 8, Matthäus 6, es gibt Haufen Stellen, wo Jesus eindeutig ist, eindeutig klar, sorg dich nicht. Hör auf, dich zu sorgen. Finde den Frieden, finde den Ort der Ruhe, finde den Ort, wo du ankommst. Und was ist dieses Joch? Und damit ende ich jetzt wirklich, weil das ist ja noch dieselbe Story. Jesus war ein Rabbi, ja, ein Lehrer, ein Lehrer im Judentum. Und Rabbis, ihre Lehre wurde Joch genannt. Das Joch eines Rabbis war die Lehre des Rabbis, war die Lehre des Lehrers. Das nannte sich Joch. Deswegen haben die Lehrer zu ihren Schülern gesagt, nimm auf euch mein Joch, meine Lehre. Was ist die Lehre von Christus, wenn er sagt, lernt von mir, nehmt auf euch meine Lehre, nehmt auf euch meine Perspektive, nehmt auf euch die Demut und Sanftmut. Er spricht vom neuen Bund, er spricht vom vollbrachten Werk, er spricht von dem, was er am Kreuz tun wird, um etwas freizusetzen, was es vorher noch nie gab. Er spricht von der Gnade. Nehmt auf euch die Gnade und legt das Joch des Gesetzes ab. Ihr könnt es nicht tragen. Das ist ja eine ganz klare, ist eine ganz, ganz klare Sache, ja. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Warum seid ihr mühselig und beladen? Weil ihr alles selber machen wollt. Weil das Gesetz tut. Streng dich an, damit du kriegst Leistung, du kriegst ein Ergebnis gegen Leistung. Du hast was getan, hier kriegst du was. Du hast es nicht getan, hier kriegst du Strafe. Boom. Das ist das Gesetz. Problem ist, niemand konnte es halten, richtig? Jesus als der Vollender, der Vollbringer des Gesetzes, er kommt, er vollbringt das Gesetz anstelle von uns und sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt meine Lehre, lerne die Gnade, lerne das vollbrachte Werk, lerne das Evangelium, dieses Joch, nämlich ich lebe durch dich, ich trage durch dich, ich kümmere mich um deine Sorgen, ich handle durch dich, ich gebe dir Kraft und Frieden an grünen Auen und stillen Wassern und aus dieser Kraft heraus überwindest du. Ich liebe dich, so dass du mehr als ein Überwinder bist. Ich liebe dich immer, egal was du tust oder nicht tust, du bist immer geliebt und daraus kommt eine Kraft, die mich mehr als ein Überwinder macht. Das ist das Joch Christi. Und dieses Joch tragen wir. Amen. Und wenn wir es nicht tragen, dann ist es schwer, belastend, anstrengend, es ist hart, es ist unmöglich, es ist nicht zu schaffen. Es ist nicht in der Lage. Und wir werden im schlimmsten Fall bitter und frustriert. Im besten Fall gibt's nichts. Es gibt keinen besten Fall, ja. Weil die ganzen hässlichen Sachen wie Minderwertigkeit, mit dem Finger auf andere zeigen, ja, das Joch anderen auflegen wollen, Gesetzlichkeit, ja, das Ganze, die Bitterkeit, das Ganze, ich streng mich an und je mehr ich mich anstrenge, umso schlimmer wird's. Ich versuche, ohne Sünde zu leben oder Gott irgendwie zu gefallen und es funktioniert alles nicht und nur so halb und ich falle immer wieder, Verdammnis, Anklage, all der ganze Mist, all das, was ich da, der ganze Rattenschwanz, der daraus zieht, den hat Jesus erledigt am Kreuz. Leute, ist eine Freudenbotschaft. Ist eine Freudenbotschaft mitten in der Härte dieser Welt. Mitten in der Härte dieser Welt. Und das ist das Krasse, das ist dieses, warum ich so eingestiegen bin und damit ende ich jetzt auch. Diese Diskrepanz scheinbar, ja, von heftigen Widerständen, Tränentälern, von Todestalschatten, von Widerständen, von Dingen, die zu groß für uns scheinen, von Stress und Dingen, die versuchen uns irgendwie, ne, und mittendrin, gibt's uns. Mittendrin, ich glaube, es ist gerade nicht Zeit für ein Gespräch. Ja, können wir gleich machen. Aber ja, wir sind mittendrin und wir tragen eine andere Realität. Und dafür will ich mit uns beten, ja, dass wir das raustragen, dass wir das in diese Zeit hinaustragen. Hoffnungsträger, Leute, die von einer anderen Realität leben, sind auf das, was droben ist. Schaut auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Amen. Die Wahrheit macht frei. Halleluja. Seid ihr da? Danke, Heiliger Geist. Herr, wir lieben dich. Jesus, wir danken dir, Herr. Ich möchte kurz einen Moment Zeit geben, einfach, dass, wenn du gemerkt hast, dass Sorgen dein Leben bedrücken, ja, dass Stress und Furcht vor der Zukunft, dass diese Sachen in deinem Leben zu finden sind. Wisse eine Sache, der Vater liebt dich unendlich und er lehnt dich nicht ab. Er ist nicht enttäuscht mit dir. Er denkt sich nicht, was ist los mit dir und zwar überhaupt nicht. Er ist da und er ist vor allen Dingen heute Morgen auch hier, um dir zu helfen. Okay, um dir die schwere Last von der Schulter zu nehmen. Zu sagen, lerne Gnade, mein Kind. Lerne Gnade. Lerne Gnade. Leg das Joch des Selbermachens ab. Leg das Joch des Selberversuchens ab. Ja, das Joch des Selberversuchens zeigt sich auch darin, wenn wir dann manchmal sagen, so, jetzt hilft nur noch beten. Hast du das schon mal gehört? Jetzt hilft nur noch beten. Na, sorry, aber beten ist das Allererste, weil das Allererste, was wir brauchen, ist Jesus. Das Allererste, was wir brauchen, ist unser Vater im Himmel. Das Allererste, was wir brauchen, ist der Heilige Geist. Unser allererste Zuflucht ist immer der Herr, immer. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und Herr, wir sagen heute Morgen als Gemeinde, Herr, als deine Kinder, Jesus, als dein Leib, Herr, sagen wir, wir wollen uns nicht mehr sorgen. Wir geben dir neu die Kontrolle und die Herrschaft über die Bereiche unseres Lebens, wo wir uns sorgen. Wir geben dir neu die Herrschaft über unsere Kinder. Wir geben dir neu die Herrschaft über unsere Arbeitsplätze. Wir geben dir neu die Herrschaft über unsere Versorgung, über unsere Finanzen. Und wir hören auf, uns Sorgen zu machen und Angst zu haben, zu wenig zu haben oder es nicht unter Kontrolle zu haben. Herr, wir geben dir heute Morgen die Kontrolle ab. Herr, wir kennen den, der die Kontrolle will. Und das sind nicht wir, sondern das bist du. Du sollst die Kontrolle haben, Herr. Du sollst unser Leben als guter Hirte führen dürfen. Wir sagen, du bist Herr heute Morgen. Wir sagen, du bist Herr. Nicht unsere Umstände, nicht unsere Gefühle, nicht was wir haben oder nicht haben. Du bist Herr heute Morgen. Und wir wollen dir erlauben, deine Güte und deine Liebe und deine Schönheit zu beweisen und zu zeigen durch Menschen, die losgelassen haben. Durch Menschen, die dir vertrauen, durch Menschen, die wirklich sagen, du bist real und ich muss mich nicht um mich selber die ganze Zeit kümmern und sage dann, der Herr ist gut, sondern ich merke, wie du dich durch mich kümmerst, wie du durch mich fließt, wie mein Herz Frieden austeilt, wie mein Herz Ruhe austeilt, wie ich wirklich ein Herz des Friedens habe und ein Herz der Ruhe trage. Und das sollen Leute sehen an uns, Vater. Das sollen Leute an uns sehen, wenn sie uns begegnen. Dieselben Herausforderungen, aber Frieden fließt von uns. Friede, der höher ist als jede Vernunft. Friede, der größer ist als alles Denken. Friede, der nicht logisch ist, weil er nicht von dieser Welt ist. Und ich möchte hier noch was reinsprechen. Wisst ihr, was passiert, wenn wir das machen? Wisst ihr, was passiert, wenn wir da reingehen? Wenn wir das ernst nehmen? Diese ganzen nachfolgenden Krankheiten, von denen wir oft zu allen möglichen Heilungsleuten gehen und Gebet wollen. Alles gibt so viel. Ich habe einige von euch hier und es ist nie eine Anklage. Ne? Ich nehme es nur als Beispiel, sage ja auch keine Namen. Aber ich habe hier von einigen gehört, von Tinnitus, von Rückenproblemen, von Kopfschmerzen, von alle möglichen, die oftmals heutzutage in der Welt, in der wir leben, haben die nicht so viel unbedingt physisch zu tun, sondern sind psychisch, sind Sachen von unserem Stress, von unserem Druck. Ja, es sind Dinge, die sind Bluthochdruck, Anstrengung, Sorgen machen. Leute, Sorgen, es steht in der Bibel schon die ganze Zeit, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Ein niedergedrückter Geist dürrt das Gebein aus. Also die Bibel sagt es schon immer, was die Wissenschaft auf einmal rausfindet. Und wo Ärzte immer mehr rausfinden, wow, das ist ja ein Zusammenhang, ich kann ja nicht nur den Körper behandeln, da gibt es ja noch ganz andere Zusammenhänge. So, das ist, seit ein paar Jahren ist das der Trend. Die Bibel wusste das schon die ganze Zeit. Es ist eine, und damit meine ich nicht, die Ärzte sind doof, sondern ich meine einfach, wir können Gott vertrauen, will ich damit sagen. Wir können Gott vertrauen. Und wenn wir das machen, werden diese Stresssachen, die Burnout-Sachen, diese ganze Furcht, Panik, Schlaflosigkeit, ja, diese ganze Getriebensein, nicht zur Ruhe kommen. Und dann leben wir für den Urlaub, dann leben wir für den. Ich sage, ich will Urlaub nicht brauchen. Ich will ihn genießen. Ich nehme mir Urlaub, weil es richtig ist, es zu tun. Und nicht, weil ich auf ein Zahnfleisch krieche und nicht, nur wenn das mal passiert, okay, ja. Ich will nicht eine Gesetzlichkeit da reinbringen, aber mein Ziel ist, dass ich Urlaub niemals brauche. Das ist mein Ziel. Ich will Urlaub nicht brauchen. Ich will nicht mich kaputt arbeiten, um dann irgendwie wieder gerade so mich wieder hochzupäppeln, um mich wieder kaputt zu arbeiten, um mich wieder hochzupäppeln. Das ist nicht aus der Gnade leben, ihr Lieben. Und den Standard setze ich an mich, deswegen kann ich ihn auch predigen. Ich bin nicht irgendwie sauer. Ich hoffe, ihr hört das ja, dass ich nicht irgendwie versuche, irgendwas platt zu machen oder so. Danke, Jesus. Jesus, ich bete, dass wirklich Stresssymptome, Burnout-Symptome, Herr Jesus, schlaflose Nächte, Herr Jesus, Schwitzen, Herr Jesus, vor Angst, Herr Jesus, Unruhe, Herr Jesus, Herr, getrieben sein, Herr Jesus, diese ganzen Dinge, dass sie abfallen von uns, Herr, dass wenn wir dein leichtes Joch, dein sanftes Joch, deine Last ist leicht, dein Joch ist sanft, Herr, wenn wir das auf uns nehmen, Jesus, dass wir spüren, wie du trägst, Herr, und unsere Herzen leicht werden. Unsere Herzen leicht werden, Herr Jesus. Leicht wie eine Feder, wo der Heilige Geist reinpusten kann. Und der Wind weht, wo er will. Und er treibt uns und führt uns und leitet uns, Herr, in deiner Gnade, Vater. Ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde. Ich danke dir für dieses Hammerwochenende, Herr. Jesus, versiegel dein Wort, Jesus. Für jeden Einzelnen, für jeden, was wichtig war, halte es aufrecht, Herr Jesus. Was nicht wichtig war, tu zur Seite. Jesus, lass uns das sehen und ergreifen, was du zu uns, was der Geist Gottes zu uns spricht, Herr. Wie wir heute Morgen gehört haben, wir verhärten unsere Herzen nicht, sondern wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt, Herr. Wir lassen uns von dir berühren. Wir lassen uns von dir führen. Wir wollen dem lebendigen Wort zuhören, Herr. Wir wollen dich hören, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Geist Gottes. Und Vater, ich erwarte und möchte hören, dass solche wunderbaren Früchte entstehen aus diesem Wochenende, Herr. Menschen verliebter sind in dich, Menschen in einem leichten Joch laufen, Herr. Menschen sich wagen, Herr, von anderen von dir zu erzählen, die Kraft Gottes freizusetzen, Herr. Dass, Herr, Stress und Druck von ihrer Schulter verschwunden ist, Jesus. Herr Jesus, und dass sie so sicher sind in ihrem guten Hirten, Jesus. So zur Ruhe gekommen und angekommen. Danke, Jesus. Atme mal tief ein und aus, einfach. Und dann lässt du einfach die Sorgen los. Sie gehören dir, Jesus. Sorgen gehören entsorgt. Danke, Jesus. Yes. Amen. Amen. Okay, ihr Lieben. Ich habe fertig. Ja, bleibt gesegnet. Und wir sehen uns mal wieder. Ja, hoffe ich. Genau.
Ja, wie schön. Wie schön war das. Vielen Dank. Ich danke dir von Herzen, Konrad, für deine ganze Zeit, für deine Energie. Wir segnen dich dafür, wir segnen deine Familie dafür und deine Gemeinde. Dass das, was du uns gegeben hast, zurückfließt auch zu dir. Ja, so bleibt mir einfach noch zu sagen, geht als Gesegnete des Herrn in euren Alltag. Amen.